wir haben ja die Situation, dass immer wieder gesagt wird, naja, eigentlich müssen sich mittlerweile die Unternehmen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bewerben. Die hätten gerne 4-Tage-Woche und nur 20 Stunden und dafür aber volles Gehalt und so weiter. Ich würde das gerne umdrehen und sagen, ja, für diese junge Generation ist das jetzt ein Modell, das für die wichtig ist. Das passt nicht zu 100% zu dem, was die Wirtschaft gerade auch braucht. Aber es ist etwas, wo die Unternehmen im Grunde sagen können, okay, für deren Anforderungen ist es wichtig, dass sie jetzt die Kompetenz erwerben, ihre eigenen Vorstellungen und die Anforderungen in der Wirtschaft zusammenzubringen. Das heißt, Wirtschaft muss lernen, nochmal in diesem Bereich mit der jungen Generation zu arbeiten.
Herzlich willkommen zu Arbeit, Bildung, Zukunft, dem Podcast von Dr. Lukas Kagebauer, in dem Wissen aus der Wissenschaft anwendungsnah für Unternehmen und Interessierte dargestellt wird.
Mein heutiger Gast im Podcast ist Professor Dr. Heinz Reinders. Heinz Reinders ist Bildungsforscher, empirischer Bildungsforscher, und das passt natürlich super gut in den Podcast rein, der sich ja genau mit den Themen, wie verändert sich die Arbeitswelt, welche Anforderungen haben wir im Bildungskontext beschäftigt, und Heinz hat da wirklich ganz spannende Einblicke auch in aktuelle Forschung. PISA-Studie, die kennen wir alle, die fällt leider wirklich schlechter aus als in den Vorjahren, und die Frage ist tatsächlich, wie muss ich unser System umstellen, was können wir tun, was können die einzelnen Personen tun, was muss Schule vielleicht leisten, wie müssen wir Schule etwas anpassen, umstellen. Darüber haben wir gesprochen, darüber hinaus haben wir auch gesprochen über die Konflikte der Generationen, die es schon immer gibt, also die junge Generation Z und Alpha, was jetzt vielleicht nachkommt, und Y in der Arbeitswelt und die Babyboomer, welche Lösungsansätze es gibt, welche Möglichkeiten es hier gibt, und wir sind dann auch sehr schnell zum Thema Sport gekommen. Sportler, die sich gleichzeitig auf der Suche nach dem nächsten Karriereschritt bewegen, also sozusagen von der sportlichen Karriere in die berufliche Karriere mit tollen Möglichkeiten, weil diese Leute wirklich extrem starke Zielorientierung mitbringen, oftmals auch wirklich einen echten Benefit in Organisationen leisten können, aber leider eben noch keine Berufserfahrung mitbringen. Das ist ein Thema gewesen, das wir besprochen haben. Darüber hinaus das ganze Thema generell per se Sport und Bildung, inwiefern vielleicht auch Sport förderlich sein kann in der Bildung von jungen Menschen. Heinz Reinders ist dazu noch natürlich passionierter Fußballer und setzt sich sehr stark rein für den Mädchen- und Frauenfußball, insbesondere in Würzburg. Und abschließend ging es dann nochmal ein kurzer Ritt über das DITO, das jetzt neu gegründet wurde, das Deutsche Institut für Talent- und Organisationsentwicklung, bei dem ich auch Gründungsmitglied sein darf. Seid gespannt, was wir diskutiert haben, was wir besprochen haben. Ist, glaube ich, sehr aufschlussreich und Mehrwerte für viele aus Unternehmen, aus Schule, aber auch Einzelpersonen. Von daher ab in den Podcast jetzt. Let's go. Heinz, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, um beim Podcast mit dabei zu sein. Der Podcast heißt ja Arbeit, Bildung, Zukunft, und heute geht es wirklich maßgeblich um das Bildungsthema. Du bist Bildungsforscher, kommst aus dem Bereich der empirischen Bildungsforschung, hast aber auch ganz viele Einblicke in andere Bereiche, und wir wollen so einen kleinen Parcoursritt machen über unser Bildungssystem, das ja oftmals wirklich sehr, sehr schlecht dargestellt wird. An der einen oder anderen Stelle gibt es bestimmt auch Optimierungsbedarf. Vielleicht sind wir gar nicht überall so schlecht, wie wir vielleicht denken. Ich bin da gleich auf deine Ansichten und deine Einblicke auch gespannt. Aber dann natürlich auch so diesen Connex zu schaffen Richtung Wirtschaft. Was sind die Anforderungen da? Was leistet da unser Bildungssystem? Und dann nochmal zum Abschluss so einen kleinen Exkurs in Richtung auch Sport und Wirtschaft. Denn da hast du ja ein ganz, sag mal, exponiertes Profil. Du beschäftigst dich und engagierst dich da sehr, sehr stark für den Mädchenfußball und Frauenfußball und Fußball generell, und deshalb freue ich mich da, dass du da gleich mit mir mal durch diese Themen durchspringst. Ich würde einfach mal am Anfang dir nochmal den Ball rüberspielen und genau an der Stelle vielleicht, wir haben ja eine riesengroße Veränderung in der Arbeitswelt, Technologien, die da mit reinspielen, KI an allen Ecken und Enden, ja, also es verändert sich verdammt viel, damit auch die Anforderungsprofile an die entsprechenden Arbeitsplätze, die Personen, die da arbeiten, und damit sind wir natürlich auch ganz klar schon im Bildungsbereich. Jetzt haben wir, wie ich es angeteasert habe, ja ein Bildungssystem, wo ich glaube grundsätzlich, wenn wir uns mit anderen vergleichen, schon auch Stärken mitbringt, aber eben auch, wo wir merken, durch diese Veränderung nicht mehr alles vielleicht so passt, wie man sich's optimal vorstellen würde, wie wir es brauchen würde. Gib uns doch mal so einen kleinen Einblick. Wir haben jetzt ja auch diese PISA-Studienergebnisse alle noch im Kopf. Bei der vorletzten Studie war es so, da sind wir, glaube ich, irgendwie gerade so stehen geblieben, haben uns aber auch nicht weiter verschlechtert. Ja. Jetzt merkt man auf einmal, die Ergebnisse zeigen an, irgendwie scheint es bergab zu gehen. Mhm. Wo stehen wir denn gerade vielleicht? Und gib mal einfach uns so einen Einstieg in dieses Thema. Wo steht unser Bildungssystem? Welche Herausforderungen haben wir da im Moment zu bewältigen?
Ja, erstmal schön, dass ich hier sein darf. Dankeschön für die Einladung. Und gerade bei dem Thema, was wir im Bildungssystem eigentlich machen müssen, da sitzen wir nächste Woche Freitag noch hier, was ich prinzipiell nicht schlimm finde, aber ich glaube, wir müssen ein bisschen auf den Punkt kommen. Also vielleicht mal so der wichtigste Punkt vorneweg. Nee, es ist nicht alles schlecht, sondern es gibt Punkte, da können wir dann vielleicht auch schauen, wo wir daran anknüpfen. Beispielsweise ist es so, dass ja unsere duale Ausbildung im beruflichen Bereich eine ist, die auch international gerne angeguckt wird, um zu schauen, was können wir daraus lernen. Ich denke, das ist eine Stärke. Und ich glaube, es ist auch nicht zufällig immer noch ein starker Teil des Bildungssystems, weil es auch eben in enger Abstimmung mit der freien Wirtschaft, mit den Handelskammern und so weiter eben funktioniert. Das heißt, Curricula werden da durchaus auch als Ball immer hin und her gespielt, um zu gucken, was braucht man in der Ausbildung. Ich glaube, das macht es schon auch stark. Insofern nicht Hopfen und Malz verloren. Aber wir haben schon große Herausforderungen. Jetzt hast du PISA angesprochen. Ich könnte jetzt sagen, naja, in Physik sind wir nicht schlechter geworden. Das können wir schon mal stolz sein als Ingenieursland. Aber in den anderen Bereichen ist es schon auch eine Herausforderung. Wir sind ja generell schon seit den ersten PISA-Studien, auch der ersten TIMSS-Studie 1997, so ein bisschen erschrocken gewesen, gesagt, den Anspruch, den wir eigentlich haben, was unser Bildungssystem leisten soll und dem, was die Schülerinnen und Schüler an Kompetenzen lernen, das ist schon irgendwie relativ weit auseinander. Wir waren nur in Anführungsstrichen internationaler Durchschnitt, irgendwo so um OECD-Mittel herum. Und das hat schon für große Irritationen gesorgt, der sogenannte PISA-Schock, den wir da herausgenommen haben. Und das ist aber eigentlich ein Grundtenor im Bildungssystem, der hat sich die letzten 20 Jahre nicht verändert. Sondern wir stehen im Grunde immer noch da, dass wir sagen, eigentlich hinter unseren Ansprüchen. Als ein Land, das eben sehr wirtschaftsstark ist, das aber eben auch auf Bildung als ökonomischen Faktor im Grunde immer gesetzt hat, weil Know-how wichtiger wird als Produktionskraft, wenn ich das jetzt mal so überspitzt formulieren darf. Und da sind wir natürlich schon an dem Punkt, dass man das Bildungssystem auch kritisch fragen kann, was hast du eigentlich die letzten 20 Jahre gemacht? Aber auch an uns als Bildungsforschung die Frage, was habt ihr eigentlich die letzten 20 Jahre herausgefunden? Und wie wurde das eigentlich in die pädagogische Praxis transformiert?
Mhm. Ja, und jetzt dann lass uns da gleich mal dabei bleiben. Also ich denke, die Welt, die Arbeitswelt, die hat sich in den letzten 20 Jahren ja wirklich massiv und tiefgreifend verändert. Jetzt, wenn wir allein mal nur ein Jahr zurückblicken, ja, und jetzt kommt da, oder seit eineinhalb Jahren ist da ChatGPT in aller Munde und auf allen Plattformen präsent. Und plötzlich verstehen die Leute, ach, KI gibt's tatsächlich, weil man auf einmal die Use Cases sieht. Mhm. Man hatten wir davor auch schon. Aber auf einmal siehst du das, ja. Auf der anderen Seite sagst du es ja ganz richtig, ein Bildungssystem, das schon noch sehr traditionell und ursprünglich aufgesetzt ist, angedacht ist, bis hin, also von der Lehre bis hin zu den Prüfungen, mhm. passt es dann tatsächlich noch? Wenn wir jetzt gerade auch in der Grundschule anfangen, ich kriege da jetzt natürlich so ein paar Einblicke durch meine große Tochter mit. Ich finde, dass sich da so in der Lehre doch ziemlich viel noch gleich zu dem, was wir früher erlebt haben. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, das hast du ja schön umrissen, die Realität in der Arbeitswelt ist aber eine ganz andere. Also die jungen Leute werden dann heute, wenn sie mal fertig sind mit der Ausbildung, mit ihrem Studium, was auch immer, ja, ganz andere Anforderungen vorfinden, als das noch vor 20 Jahren der Fall war.
Positiv formuliert, das Bildungssystem ist sehr beständig. Mein Lieblingsbild ist immer der OH-Projektor. Ich frage die Studierenden immer, na, wer von euch hatte denn im Klassenzimmer noch einen OH-Projektor stehen? Da hilft dann ungefähr die Hälfte der Studierenden in die Hand. Und mehr braucht man im Grunde nicht, um zu verstehen, wo wir eigentlich auch gerade sind, was die Entwicklung des Bildungssystems mhm. anbetrifft. Jetzt hilft es aber auch nicht, irgendwie auf alle draufzuhauen und zu sagen, ihr macht das alles schlecht. Das hilft dann auch nicht, wenn alle verantwortlich sind, ist niemand verantwortlich. Sondern zu gucken, warum gelingt es uns beispielsweise nicht, obwohl wir ein relativ wohlhabendes Land sind und relativ viel auch in Bildung investieren könnten oder auch mehr investieren können, warum gelingen uns diese Anpassungsprozesse nicht eben genau, was du gerade gesagt hast, an diese Anforderungsprofile, die wir in der freien Wirtschaft haben. Und da ist vielleicht auch so ein bisschen die kritische Rückfrage, inwieweit gibt es auch Berührungsängste, dass das Bildungssystem sich quasi als autarkes System versteht, dessen erste Berührung mit der realen Welt im Grunde passiert, wenn die Kids die Schule verlassen und eine Ausbildung anfangen sollen. Gilt für uns als Universität auch. Aber da könnte man schon kritisch fragen, ist das nicht vielleicht zu spät? Und ist das nicht vielleicht etwas, wo auch beim Input bei denjenigen, die als Lehrerinnen und Lehrer, die Schülerinnen und Schüler ausbilden sollen, inwieweit bei denen vielleicht auch schon in der Ausbildung selbst ein Verständnis vermittelt werden muss, was ist eigentlich die Zielkompetenz, wo ich hin will mit den Kids? Klar, generelle Kulturtechnik, Lesen, Schreiben, Rechnen und so weiter schadet erstmal nichts. Auch trotz oder gerade wegen KI, einen guten Prompt zu schreiben, will auch erstmal gelernt sein. Aber was sind darüber hinaus die Dinge, wo man dann auch sagen kann, das ist etwas, wo ich inhaltlich Dinge auffüllen kann, wo ich auch beispielsweise gemeinsam mit Kooperationspartnern die Inhalte so reinbringe, in den Mathematik, in den naturwissenschaftlichen Unterricht, dass praktische Probleme, praktische Herausforderungen, die in der freien Wirtschaft auftreten, eben auch Eingang in die Schule finden. Und da gibt es ja traditionell leider doch deutliche Berührungsängste.
Mhm. Also ich denke auch gerade, dass man es vielleicht noch viel stärker auch schaffen muss, auch gerade Lehrpersonal vielleicht stärker noch an die Arbeitswelt ranzukriegen, auch reingucken zu lassen, was passiert denn da tatsächlich. Ich finde, es gibt ja schöne Projekte und Beispiele, die dann wiederum Wissen aus der Praxis oder auch aus der Wissenschaft in die Schulen reinbringen, so wie die Initiative Junge Forscherinnen und Forscher. Ja. Und das sind schon tolle Ansätze, die man noch viel stärker, glaube ich, einbringen müsste, weil auch wir sehen ja die Muster zum Beispiel, die in der Berufswahl oder in der Präferenzenbildung entstehen, die sind ja auch seit Jahren irgendwie die gleichen und da sind wir dabei, dass das Mädchen oftmals wirklich nicht so stark in den MINT-Berufen repräsentiert sind wie Jungs und ich kann mir das beim besten Willen nicht erklären, weil es an den kognitiven Fähigkeiten, und da sind wir uns glaube ich einig und die Zahlen zeigen das ja auch, sicherlich nicht liegt, sondern es liegt an anderen Faktoren, die vielleicht frühzeitig schon so eine Art Priming machen, dass jemand das Gefühl hat, er ist in bestimmten Bereichen nicht so gut, was nicht der Realität entspricht. Mhm. Und da, glaube ich, diese Muster auch aufzubrechen, ist auch eine riesen Aufgabe, nicht nur der Schule, vielleicht auch von Schule, aber auch im gesellschaftlichen Bereich. Weil, ich meine, es geht ja bis hin zum Fußball. Ja? Warum sollen Mädels kein Fußball spielen können? Sind genauso schnell und genauso fit. Mhm. Es ist schon verrückt, dass es so schwer ist, diese Muster aufzubrechen, was es notwendig aus meiner Sicht auch macht, mit Blick auf die Arbeitswelt der Zukunft.
Ja, wir können da im Grunde schon, wenn ich jetzt mal für mich von der Uni spreche, wir können da im Grunde schon anfangen. Jetzt dürfen mir alle Gymnasial- und Realschullehrkräfte nicht böse sein, aber meine Lieblingsgruppe an Lehrkräften sind die Technik- und Hauswirtschaftslehrkräfte an den Mittelschulen, weil die haben einen Job gelernt, jetzt sage ich noch dazu, einen gescheiten Job gelernt, und wissen dann im Grunde auch, auf was sie ihre Schülerinnen und Schüler hin ausbilden. Auch auf solche vermeintlichen Soft Skills wie die Frage nach den Anforderungen unter Stress auch bestimmte Dinge zu machen. Ich plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen. In der Schule meiner Frau, die ist an der Mittelschule hier in Würzburg, gab es vor langer Zeit ein Abendessen, das die Klasse, ich weiß nicht, ob es die 8. oder 9. Klasse war, jedenfalls vorbereitet, gekocht hat mit der Hauswirtschaftslehrkraft. Und dann waren wir eben alle eingeladen, dass wir an dem Abend eben bewirtet werden mit einem 4-5-Gänge-Menü, internationale Küche. Und da haben die Kids das erste Mal gemerkt, unter Stress zu arbeiten ist nochmal was ganz anderes, die gleiche Performance zu liefern, wie einfach nur zu Hause irgendwie vor mich hinzutüdeln und irgendeine Hausaufgabe zu machen. Und die sind daran, würde ich jetzt mal behaupten, so als anekdotische Evidenz, diese Kids, diese Schülerinnen und Schüler, die sind daran gewachsen. Und die waren auch hinterher stolz, die waren übrigens auch zu Recht stolz. Das war ein richtig genialer Abend, die haben das sehr professionell gemacht. Die Lehrkraft, die dafür zuständig war, war wahnsinnig nervös und angespannt. Das hat man gemerkt, weil sie wollte, dass alles funktioniert. Und diese Anspannung haben dann die Schülerinnen und Schüler auch gemerkt, aber haben sie auch ausgehalten. Und das war für mich so ein Paradebeispiel von Teaching to the Job. Ja, die haben einfach in diesem Projekt, in der Vorbereitung so viele Dinge gelernt, die wir im Grunde in einem abstrakten, ich sage jetzt mal Schulbuch- oder arbeitsblattorientierten Unterricht gar nicht so vermitteln können. Und davon brauchen wir eigentlich viel, viel mehr.
Du meinst dann sozusagen, dass man solche Beispiele auch in andere Schularten, Gymnasium, Mittelschule, in alle möglichen Bereiche reinbringt, um wie genau, was du gerade beschreibst, diese Situation greifbar zu machen, erlebbar zu machen, um eben Unterricht nicht nur darauf auszurichten, dass jemand was auswendig lernt, sondern wirklich auch Sachen macht, Lösungen entwickelt, Lösungen erarbeitet. Ich fand es gerade auch spannend, als du mir im Vorfeld auch erzählt hast, dass du auch deine Klausuren, ähnlich wie wir das versuchen im Moment, darauf ausrichtest, dass du eigentlich sagst, benutzt doch, was ihr wollt, macht eure Klausur und dann gucken wir mal, was bei rauskommt, weil es nämlich am Ende da auch ja dabei darum geht, ein Problem zu lösen, eine Frage zu lösen, und die Erfahrung zeigt ja, dass in der Regel das sogar schwieriger ist, nicht weil die Klausur schwerer gestellt ist, sondern weil die Klausur darauf ausgerichtet ist, dass du einfach verstanden hast, was genau. Du da gelernt hast, und nicht, dass du irgendwie ein Blatt auswendig gelernt hast, dass du jetzt irgendwie vorbetest. Und ich glaube, in die Richtung, da muss sich ziemlich auch insbesondere die Hochschullehre stark hinentwickeln.
Ja, also an der Hochschule, wir haben ja immer so ein bisschen noch die rechtliche Frage, was darf man machen, was darf man nicht machen und wie müssen wir Unterschleife, wie es so schön heißt, verhindern. Klar sind das Themen und natürlich wollen wir auch, dass das, was wir vermitteln, dann am Ende auch wirklich in den Köpfen der Studierenden angekommen ist. Eben, wie du sagst, was ich einen wichtigen Unterschied finde, dass sie es verstanden haben. Ja, lernen kann ich viel, aber verstehen ist halt so die hohe Kunst der akademischen Ausbildung. Und wenn sie verstanden haben, jetzt werde ich wahrscheinlich gleich aus meinem Job geschmissen, aber wenn die Studierenden verstanden haben, wie sie einen guten Prompt schreiben, bei dem die Antwort im Grunde herausgibt, was mir in meiner Lehre wichtig ist, was ich in der Vorlesung erzählt habe, zum Thema Lernmotivation oder Lehrerinnenpersönlichkeit, dann würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch, muss er auch erstmal können, weil dann hat sie verstanden, wie so eine KI, eigentlich so eine generative KI überhaupt funktioniert.
Genau, die muss nämlich auch das Thema erstmal in den Kontext setzen. Du musst das Thema richtig umreißen, du musst sagen, wo die Präferenzen gesetzt werden sollen. Und das ist doch genau das, wo wir uns in Zukunft hinwickeln. Du hast eine Technologie, die nimmt dir manche Basisarbeit ab, zum Beispiel das Zeug dann zusammenzuschreiben. Aber du musst im Vorfeld erstmal die richtigen Fragen stellen können. Und das war im Grunde ja schon immer so, dass es darum geht, die richtigen Fragen zu stellen, den Kontext herzustellen, den Transfer hinzubekommen. Und da bietet aus meiner Sicht aber jetzt Technologie eine große Chance, weil man dann seine Ressourcen, seinen Kopf eben einsetzen kann für die wirklich interessanten, spannenden Sachen, die ja unsere Berufsprofile dann auch hergeben, später und heute.
Ja, und du hast das Thema Aufbrechen angesprochen. Wie kann man auch solche Grundkonstellationen, die sich offensichtlich erstmal nur schwierig ändern lassen, wie kann man die auch in der Schule ändern?
Ja.
Ich plädiere immer sehr dafür, die Expertise der Kids auch mit reinzunehmen, weil die sind in manchen Bereichen sind die weiter. Ja, was die Handhabung von Apps angeht, was die mit ihren Smartphones alles machen oder auch die Fähigkeit aus diesen Kurzvideos, diesen Reels in 8 Sekunden die relevante Information rauszuholen, wische ich weiter oder gucke ich mir das an. Das ist natürlich nicht die ganze Palette dessen, was sie an Bildungspraxis brauchen. Aber es ist zumindest ein Teil, den haben sie uns voraus. Wir gucken immer noch einen 90-minütigen Tatort und brauchen die ganzen 90 Minuten als Spannungsbogen. Den brauchen die gar nicht mehr. Sondern für die ist Informationsverarbeitung etwas, das können sie viel schneller. Und wenn Lehrkräfte zum Beispiel diese Kompetenz zulassen und sagen, okay, da kannst du was, was ich nicht kann. Du hast dein Referat, deine Präsentation mit ChatGPT oder Bard gemacht. Wie eigentlich? Zeig's mir, erklär's mir. Dann hat man auch die Möglichkeit, diese Muster aufzubrechen und zu sagen, Lehrkräfte wissen alles besser. Weil wenn man 20, 30 Jahre in der Schule ist, müssen wir ehrlich sein, es gilt ja auch für uns Hochschullehrkräfte, dann ist der Kontakt zur Realität nicht immer ganz so real, wie wir selber denken, dass es ist. Und ich glaube, das ist auch eine gute Möglichkeit. Denn die Kids kommen aus der Realität von zu Hause in die Schule. Die bringen all das mit, was sie nachmittags erleben. Und diese Kompetenzen werden ja in der Schule noch gar nicht berücksichtigt. Ich würde noch gerne ein Beispiel bringen. Wenn ich Mädels oder Jungs sehe, die Skateboard üben, die machen das mit einer Ausdauer, auch übrigens mit einer Schmerzschwelle, die ist wirklich sehr beeindruckend, dann bringen die eine sportlich-motorische Kompetenz mit, die sie im Sportunterricht so gar nicht einbringen können, weil da das Curriculum ganz anderes ist. Aber die können dann Dinge, wo man sagen kann, ja, dann bring's doch mal den anderen in der Klasse bei, zeig denen doch mal, wie man so einen Rolli oder wie auch immer das heißt, im Grunde macht. Also das zulassen, dass Kompetenz auch anders verteilt sein kann, nicht nur von der Lehrkraft zu den Schülerinnen, sondern auch umgekehrt. Ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Schlüssel, gerade jetzt, du hast es angesprochen, diese sich krass schnell ändernden Technologien. Die Kids sind da einfach schneller dran.
Mhm. Und jetzt lass uns mal ganz kurz nochmal auf die Generationen auch zu sprechen kommen. Wir kennen ja alle die Diskussion beziehungsweise die große Debatte zwischen Generation Z, Y, den Babyboomern. Die Älteren sagen, die Jüngeren haben keinen Bock mehr, die haben keine Motivation, die sind dümmer als früher. Und wir wissen natürlich auch alle, und das muss man im Podcast nicht rauf und runter reiten, das ist ein alter Spruch, der schon auf Jahrhunderte Tradition zurückblickt. Ja. Dementsprechend, glaube ich, muss ich die Frage gar nicht stellen, ist es so, dass die Leute dümmer werden? Ich glaube nicht, aber die Frage ist tatsächlich, wir haben veränderte Präferenzen. Wir haben schon eine andere Generation generell, wenngleich ich auch immer vorsichtig bin. Also es gibt in jeder Generation auch Unterschiede, ja. Aber trotzdem, die Frage ist, wie tickt gerade so die junge Generation und wie kriegt man die mit den älteren Generationen zusammen? Denn das ist doch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist sowohl zu Hause wichtig, das ist in der Schule wichtig und das ist im Betrieb wichtig. Vielleicht kannst du uns mal so einen kurzen Überblick über die Generationenkonflikte geben und vielleicht ein paar Ansätze, wie man da auch rauskommt. Ja.
Also du hast schon gesagt, ich nenne das die Generationenkonstante. Die Alten schimpfen immer über die Jungen. So. Irgendwie ein bisschen muss diese Folklore auch sein. Das ist auch in Ordnung. Ich glaube, das gehört auch zum Selbstverständnis dazu, dass wir als alte Leutchen, zu denen ich uns jetzt schon mal rechnen würde, im Grunde manche Dinge einfach sagen, das haben wir früher irgendwie besser gemacht. Das ist, glaube ich, auch in gewisser Hinsicht nicht falsch, weil das, was wir besser konnten, passte eben zu den Anforderungen unserer Zeit. Nur diese Anforderungen verändern sich und die verändern sich ja nicht gleichermaßen für alle. Ja, für uns in unserem Alter sind die Anforderungen anders ausgerichtet, als das jetzt für die junge Generation ist. Und die junge Generation, und das ist auch eine Generationskonstante, die entwickeln immer auf irgendwie eine wundersame Art und Weise die Kompetenzen, die sie brauchen, um damit klarzukommen. Ich nehme mal ein Beispiel. Wir haben ja die Situation, dass immer wieder gesagt wird, naja, eigentlich müssen sich mittlerweile die Unternehmen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bewerben. Die hätten gerne eine 4-Tage-Woche und nur 20 Stunden und dafür aber volles Gehalt und so weiter. Ich würde das gerne umdrehen und sagen, ja, für diese junge Generation ist das jetzt ein Modell, das für die wichtig ist. Ja, das passt nicht zu 100% zu dem, was die Wirtschaft gerade auch braucht. Gerade Thema Fluktuation ist ja ein großes Problem auch in einem Unternehmen. Aber es ist etwas, wo die Unternehmen im Grunde sagen können, okay, für deren Anforderungen ist es wichtig, dass sie jetzt die Kompetenz erwerben, ihre eigenen Vorstellungen und die Anforderungen in der Wirtschaft zusammenzubringen. Das heißt, Wirtschaft muss lernen, nochmal in diesem Bereich mit der jungen Generation zu arbeiten. So, dann hat man schon mal das eine oder das andere, wo man ja sieht, dass das funktioniert. Das ist im ganzen ehrenamtlichen Bereich. Wir haben ganz viele junge Menschen, über 40% der jungen Menschen zwischen 14 und 25 sind in irgendeiner Form gemeinnützig engagiert. Die meisten davon in einer Organisation, in einem Sportverein, in einem Kulturverein, in technischen Hilfswerken und so weiter. Und da arbeiten die ja generationsübergreifend super zusammen. Ich habe gerade jetzt, wir kommen nachher vielleicht noch auf, unserem Torwarttrainer Hoffi gesagt, wie glücklich können wir sein, dass wir hier 15, 20 Trainerinnen und Trainer haben, die sind alle im Alter zwischen 18 und 25, die halten uns jung. Ja? Da funktioniert es auch. Deshalb das Zusammenarbeiten ist dann, glaube ich, die wichtigste Schnittstelle, wo man sagt, da hebt sich der Generationenkonflikt auch auf und da kann man eben, Thema von vorhin, auch wechselseitig wieder voneinander lernen.
Also ich denke, der wichtigste Ausgangspunkt ist einfach klar, die junge Generation, die ist in anderen Umständen aufgewachsen, Rahmenbedingungen sind andere. Ich glaube selbst, wie gesagt, mir hat es früher auch an nichts gefehlt. Ich bin da sehr glücklich aufgewachsen. Aber wenn ich jetzt mal sehe, wie jetzt unsere Kinder dann auch wieder aufwachsen, ist das nochmal auf einem anderen Wohlstandslevel und das kann ich denen ja nicht vorwerfen. So. Dementsprechend glaube ich, das gilt es zu berücksichtigen. Der Arbeitsmarkt ist ein anderer. Die Verteilung, die Gewichte, der Arbeitnehmermarkt, den wir einfach vorfinden, die Optionen, die die jungen Leute haben, die Optionen, die vielleicht zum Teil so vielfältig sind, dass die selbst oftmals Schwierigkeiten haben zu wissen, was sie überhaupt denn wirklich wollen bei dieser Vielzahl an Möglichkeiten. Das muss man alles, glaube ich, mit einbeziehen. Und dann ist es aber tatsächlich wichtig, das aus meiner Sicht zusammenzubringen und Verständnis von beiden Seiten zu entwickeln. Und vielleicht ist sowas ein Ehrenamtskontext oder auch ein Vereinskontext da ein riesengroßer Vorteil oder ein Asset, weil genau da, wie du es ja sagst, da erleben wir das tagtäglich und da erleben wir auch die Vorteile. Und ich sehe das recht selten, dass es Leute gibt, die diese, jedenfalls wenn man länger in diesem Kontext ist, die diese ehrenamtliche Arbeit oder auch Vereinsarbeit schlecht finden. Im Gegenteil, jeder fühlt sich ja da im Grunde wohl und man sieht, dass es da so gut funktioniert. Also ich finde auch, dass es wirklich passt, aber für Betriebe ist es eine Riesenherausforderung und auch für Schule ist es schon eine Herausforderung, wenn die Jugendlichen oder die jungen Leute heute wirklich mit einem anderen, mit anderen Einstellungen zum Teil auch in die Schule kommen. Gerade für die Schule, du hast es jetzt ja beschrieben, lass uns nochmal vielleicht da bleiben. Was könnte man da vielleicht auch noch ein bisschen verändern, auch gerade in der Ausrichtung von Lehre oder auch dann auch Prüfungen, um das besser zusammenzubringen.
Es fängt schon bei der Architektur an. Wir haben ein Klassenzimmer, da machen wir die Tür zu. Da sind dann 25, 30 Kids, manchmal auch ein paar weniger. Die lernen in einer 45-Minuten-Taktung. Und dieses Konzept von Raum- und Zeitstruktur, wie ich es nenne, das passt einfach nicht mehr. Das eigentlich, wenn die Lehrkräfte ehrlich sind, merken sie auch, das passt für sie nicht, weil sie immer irgendwie versuchen, den Stoff in diese 45 Minuten reinzupacken. Manchmal, wenn ich eine Doppelstunde habe, dann bin ich davon vielleicht entlastet. Weil diese Zeitstruktur oder kommt aus einer Lehr-Lernform, wo es darum ging, das Wissen, das in einem Buch vorne war, in die Köpfe der Kinder reinzubringen und das dann im Grunde als, ich sage jetzt mal, reines Befüllen des Kopfes zu machen. Die Anforderungen in der Arbeitswelt sind natürlich mittlerweile sehr viel stärker ausgerichtet auf, ich muss selber denken, ich muss problemlöserorientiert denken. Und das wiederum heißt, Unterricht räumlich so aufzubrechen, dass ich um mich herum eine Umwelt habe, in der ich ein bestimmtes Problem lösen kann. Und dafür habe ich einen bestimmten Zeitraum, den ich brauche, um dieses Problem zu lösen. Und Lehrkräfte werden dann zu Steigbügelhaltern, nennen wir das, die dann im Grunde an den Punkten vielleicht unterstützen, wirken, wo die Schülerinnen und Schüler alleine den nächsten Schritt nicht gehen, aber ansonsten einfach nur die Lerngelegenheit und das Problem zur Verfügung stellen. Das ist das, was ich ja im Grunde in der Arbeitswelt auch habe. Ja, ich habe ja im Grunde auch eine Anforderung, ich muss ein bestimmtes Produkt entwickeln, ich muss eine bestimmte Dienstleistung erbringen etc. Und ich muss mir selber überlegen, auf welchem Weg komme ich da eigentlich hin. Da sagt mir kein Schulbuch G, A, B, C, sondern jedes Projekt ist im Grunde immer anders gestaltet. Wenn wir rein räumlich schon davon wegkommen, das klingt total, total irgendwie überrevolutionär, aber diese Mauern in Schulen einreißen und die gesamte Lernumgebung schon räumlich so gestalten, dass die Kids merken, hier gibt es einen Möglichkeitsraum. und keinen Raum, der wird zugemacht, in dem das Wissen stattfindet. Und dann, sobald ich zur Klassentür raus bin, spielt das Wissen keine Rolle mehr. Ein riesengroßes Problem im Kopf, auch übrigens an der Universität.
Ja, spannend. Wenn wir jetzt mal in die Betriebe reingucken, in den Betrieben erleben wir natürlich auch die Konflikte. Da hast du ähnliche Lernsituationen und du hast auch Generationen, so, die mit den Vorstellungen, wie du es jetzt auch gerade ja beschrieben hast, zum Teil schon kommen. Ja, wir wissen, das sind eben die Präferenzen in Richtung Freizeit. Wobei ich bin immer sehr vorsichtig, wie gesagt. Also ich würde nicht über alle hier sprechen wollen. Wir sprechen natürlich immer über so einen großen Durchschnitt und da mag das vielleicht stimmen. Und auf der anderen Seite ist es aber so, die Betriebe haben halt einen enormen Bedarf an Arbeitskräften an sich. Mhm. Und die fallen aus allen Wolken, wenn die jungen Leute dann, und nicht nur junge, sagen, ich möchte jetzt gern weniger arbeiten und ich hätte auch gerne irgendwie dafür noch den vollen Lohnausgleich, weil der steht mir ja auch zu, weil meine Verhandlungsposition das einfach jetzt hergibt. Das ist im Moment schon eine ziemliche Herausforderung für viele Arbeitgeber auf dem Markt. Ja. Also mir fällt da per se jetzt erstmal auch keine kurzfristige Lösung für ein. Aber ich glaube, was man tatsächlich tun kann, die Unternehmen, die es verstehen, die Generationen auch im Betrieb zusammenzubringen, die jungen Leute mit den Alten, das beidseitig voneinander gelernt wird, dass man versucht, die Potenziale zu nutzen, die da sind, insbesondere wenn man miteinander funktioniert, weil auch das Alter ist eine Form der Diversität. Also ich glaube, bietet viele Vorteile, wenn sie das schaffen, so ein Tandem richtig zu nutzen, die Erfahrung des Älteren und vielleicht die junge, unbeschwerte Herangehensweise der digital affineren Jugendlichen, dann bietet das viele Vorteile. Ja, aber was man schon merkt im Moment, also die Betriebe kämpfen da schon sehr, sehr stark damit, weil es Veränderungsprozesse sind, die, sag mal so, in der Form natürlich auch nicht bekannt sind.
Ja, das klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber mit der Zeit werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Arbeitsmarkt lernen müssen von beiden Seiten, irgendjemand muss es bezahlen, irgendwoher muss das Geld kommen, auch meine Freizeit muss jemand bezahlen, auch wenn dann das erstmal nicht so vorkommt. Ich habe jetzt irgendwie meine 30 Stunden, aber diese anderen 10 Stunden, die mir dann quasi auch mehr bezahlt werden, die muss ja auch irgendjemand erwirtschaften. Und wenn das dann einfach mal nicht mehr tragfähig ist, dann wird man feststellen, es gibt immer weniger Unternehmen, die mir das dann auch bieten können. So, ich glaube, dass wir da einfach jetzt auch gerade in so einer Amplitude drin sind. Das Zweite, was man aber, glaube ich, auch verstehen muss, ist, wir verlieren einen sehr, sehr großen Anteil an Kindern und Jugendlichen im Bildungssystem, die nicht gemessen an ihrem Talent und ihren Fähigkeiten gefördert werden, sondern nach sozialer Herkunft. Wir hatten lange Zeit das Problem der Geschlechter, wo wir gesagt haben, wir bilden 50% der Schülerinnen und Schüler nicht angemessen aus, weil wir im Grunde denken, nach der Schule sollen die sowieso irgendwie heiraten, Kinder kriegen und in die Kirche gehen oder so. Dieses traditionelle Rollenmodell bricht sich ja im schulischen Bereich sehr, sehr stark auf. Die Mädchen sind erfolgreicher. Im beruflichen Bereich wissen wir, haben wir immer noch das große Problem von Gender Pay Gap und Gender Care Gap. Aber wenn ich jetzt mal beispielsweise die Schülerinnen und Schüler nehme, die aufgrund von schlechten Sozialstartpunkten aus in die Schule reingehen, das ist jetzt das sind die 59%, die wir nicht vernünftig abholen, einfangen und ausbilden. Bereits in der Grundschulzeit verlieren wir Schülerinnen und Schüler in Abhängigkeit ihrer Herkunft und nicht in Abhängigkeit ihres Talents. Und wenn ich das mal rein marktwirtschaftlich betrachte, das ist natürlich absurd, viel Geld in ein Bildungssystem zu geben, bei dem ich ein Drittel der Schülerinnen und Schüler im Verlauf der Grundschulzeit verliere, weil sie von zu Hause aus nicht die gleichen Möglichkeiten mitbekommen wie andere Kids. Ich sage mal, und auch dafür kriege ich jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen Schimpfe von vielen Seiten. Aber um die Kids von Porsche-Mamas und Lastenfahrrad-Papas müssen wir uns keine Sorgen machen. Das ist auch nicht schlimm. Du hast es gerade gesagt. Das darf man auch niemandem zum Vorwurf machen. Diese Situation soll ja auch so sein, dass es Kindern gut geht, dass es ihnen an nichts mangelt. Die Herausforderung ist, das Bildungssystem hat den Auftrag, für alle da zu sein. Und das ist es nicht. Und das wird sich auch im Bereich der freien Wirtschaft immer mehr niederschlagen, dass die Qualifikationen nicht da sind, die wir brauchen. Ich als Pädagoge muss natürlich sagen, mir ist erstmal das Kind wichtiger als die Wirtschaft. Denn ein erst zwei Drittklässler zu verlieren in der Lernmotivation und in dem, was es an Schulfreude hat, weil es einfach schlicht vergessen wird im Bildungssystem, nur weil es nicht die gleichen Startvoraussetzungen hat, das geht leider gar nicht.
Und es ist total klar, dass die unsere Bevölkerung, Gesellschaft hierzulande wird diverser hinsichtlich der Nationalitäten, der Religionen. Und ich glaube, das kann man einfach nicht mehr von der Hand weisen und nicht mehr wegwischen. Das sind dann, also die Unternehmen sind ja auch ein Spiegelbild der Gesellschaft und das ist die Belegschaft der Zukunft, genauso wie es in den Schulen so sein wird. Und darauf müssen wir uns echt einstellen und gebe ich dir völlig recht, ist eine riesengroße Herausforderung. Wir merken es zum Beispiel auch im dualen Bildungssystem, dass die Personen, die keinen deutschen Hintergrund mitbringen, unterrepräsentiert sind im dualen Ausbildungssystem. Und da fragt man sich auch, wie kann denn das sein? Das ist ja total komisch. Das sind Leute, die sind hier geboren, die sprechen genau den gleichen fränkischen Dialekt wie ich, haben aber irgendwie nicht den Bezug zum dualen Ausbildungssystem. Und da muss man sich fragen, woher kommt das? Kann man da irgendwie nicht irgendwie viel früher die richtigen Weichen stellen, die Hebel setzen? Ich glaube, da muss man schon echt dran arbeiten, weil das sind Potenziale, du hast es richtig gesagt, die können wir uns nicht mehr leisten zu verschenken. Gerade vor dem Hintergrund, dass die Demografie vorzeichnet, dass wir einfach wesentlich weniger Leute werden und die Leute hier gebraucht werden.
Ja. Und das Spannende ist, dass das zwei Seiten derselben Medaille sind. Wir erleben es ja gerade schönerweise, dass die freie Wirtschaft sehr deutlich signalisiert, mit rechtsextremen Gedankengut ist niemand geholfen, dem Menschen selber für sich nicht, weil jeder Mensch ist für sich eben würdig, aber es ist auch der freien Wirtschaft nicht damit geholfen, wenn wir anfangen, in so eine Strategie zu gehen. Und wenn schon die freie Wirtschaft, so wie damals auch bei dem Flüchtlingszugang aus Syrien und Afghanistan 2015/16, auch die freie Wirtschaft, die als erstes ich auch Anzeigen geschaltet und gesagt hat, Jungs, Mädels, das müssen wir auf die Kette bekommen. Erstens der Menschen wegen, aber zweitens, weil wir sie auch brauchen. Du hast gesagt, demografischer Wandel. Und wenn jetzt Unternehmen nicht nur deutlich machen, diese ganzen rechtsextremen Tendenzen, die helfen niemandem, das wird uns alle Menschlichkeit, aber auch Wohlstand kosten, dann ist es sicherlich auch eine gute Idee, wenn die freie Wirtschaft deutlich macht, diese Kids, die aus sozial schwierigeren, aus bildungsferneren Familien kommen, die zu verlieren, das können wir uns übrigens auch nicht leisten, sondern die brauchen wir auch alle, weil die mitzunehmen ist genauso Wohlstandssicherung für uns alle, egal wo wir jetzt gerade auf dem Treppchen stehen.
Ja, kann ich nur zu 100% unterstreichen. Ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube, der knüpft hier auch direkt dran an, ist tatsächlich auch der Sport. Ich bin da totaler Fan und Verfechter auch der These, dass gerade junge Leute, die im Verein sind, die auch Sport machen, davon massiv profitieren. Also ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe. Als ich damals im Gymnasium war, war ich in der Zeit auch mal, sag ich mal, auf einem relativ schlechten Track, was die Noten anging. Mhm. Und als ich dann aber, sag ich mal, was die Quantität des Trainings angeht, aber auch, der Trainer hat es super gemacht, beim Tennis sehr, sehr stark leistungsmäßig Tennis trainiert habe. Mhm. Interessanterweise habe ich ja da sehr viel Zeit investiert, sind die Noten in der Schule deutlich besser geworden. Also das heißt, ich war dann tatsächlich wohl auch im Lernen fokussierter. Ich habe das in der Schule hat wirklich besser funktioniert an vielen Ecken, weil ich diesen Sport im Hintergrund hatte, der mir für die Schule unheimlich gut getan hat. Lass uns mal so ein bisschen vielleicht versuchen, so diese Schnittstellen auch herzubekommen. Ich glaube, ihr habt da ja auch zum Teil Forschung gemacht. Ja. Du bist da sehr stark im Bereich, was Forschung und Mädchenfußball angeht, aber Sport oder Fußball. Du kannst ja da mal kurz das Intro machen, warum dich auch dieser Bereich so interessiert und vielleicht kannst du noch zwei Sätze sagen, ob das jetzt Zufall war bei mir oder ob ihr solche Sachen tatsächlich auch beobachtet.
Da gebe ich dir gerne ein Intro. Ich bin Heinz Reinders und ich bin fußballverrückt.
Ich im Übrigen auch.
Das passt sehr, sehr gut. Also spannend ist, du bist eigentlich ein Teil unserer Studie. Wir haben vor längerer Zeit haben wir sowohl bei Leistungssportlern als auch Sportlerinnen mal so ein bisschen geschaut, wie viel Zeit verbringen die für ihren Sport, für ihren Leistungssport und wie sieht es eigentlich schulisch aus? Denn wir bekommen sehr häufig von Eltern die Rückmeldung, oh nee, heute Training geht jetzt nicht, weil unser Mädel, unser Junge muss für die nächste Schulaufgabe lernen. Und da habe ich gedacht, so, nee, also das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil ich so, wie du das erlebt hast, so dieses Gefühl hatte, eigentlich muss das eine mit dem anderen positiv zusammenhängen. Irgendwie muss das doch entweder so ziehen, weil man merkt, wenn ich was tue, dann habe ich auch einen Erfolg und dann kriege ich auch die entsprechenden Rückmeldungen, die positiven Rückmeldungen. Wir haben also die Studie gemacht und kurz zusammengefasst, die Kids, die halt viel auch in den Leistungssport investieren, lernen stärker, sich selbst zu regulieren, Zeit gut einzuteilen, also auch wirklich diszipliniert zu sein und sind dementsprechend auch besser in der Schule. Und das sagen wir den Eltern immer ganz gerne. Jetzt kann ich ab jetzt sagen, so bei Lukas hat es übrigens auch geklappt. Ja. Mhm. Der sitzt jetzt hier und hat einen eigenen Podcast. Den Eltern zu sagen, lasst es bleiben. Die müssen jetzt auf den Platz kommen, allein schon, um sich den Kopf mal frei zu spielen und auf andere Gedanken zu kommen. Denn ihr mögt es ja auch nicht. Ihr kommt um 18.30 Uhr nach Hause, habt den ganzen Tag gearbeitet und dann ruft der Chef noch an und sagt, pass mal auf, jetzt musst du noch nacharbeiten, finden wir auch nicht gut. Und das ist genau der wichtige Zusammenhang zwischen Sport, Allgemeinsport, Kopf frei bekommen, aber auch gerade Leistungssport, dass man eben merkt, wenn ich eine bestimmte Anstrengung erbringe, dann komme ich auch zu einem bestimmten Ergebnis. Und wenn sich das dann auch auf den schulischen Bereich überträgt, umso schöner.
Mhm. Kannst du mal vielleicht so ein paar Sachen erzählen, die ihr auch versucht, da im Forschungsbereich nochmal unter die Lupe zu nehmen? Weil ich glaube, das ist nämlich schon hochinteressant. Und das eine oder andere hat tatsächlich auch direkt dann Anknüpfung an die Themen, die wir gerade zuvor besprochen haben, beziehungsweise auch an Bildungsthemen.
Ja, ich greife den Ball mal sofort auf und sage das Schlagwort Mitarbeiterinnenbindung.
Mhm.
Ja. Wir haben bei uns, also wir haben das Nachwuchsförderzentrum für Junioren. Das heißt, dort fördern wir im wöchentlichen Training nach
Würzburger Kickers, muss man dazu sagen. Ja?
Würzburger Kickers, genau, in Kooperation mit der Uni Würzburg.
Ja.
Da ist es so, dass wir eben die Mädchen einmal die Woche nochmal in einem gesonderten Training neben dem Vereinstraining fördern. Nochmal nach einer besonderen Ausbildungsphilosophie, die knapp zusammengefasst viel auf Handlungsschnelligkeit setzt. Einfach, dass die Spielerinnen im Kopf so schnell sind, dass die Füße die Entscheidung schnell umsetzen. Jetzt darf ich ein bisschen altklug sein und sagen, das haben wir vor 10 Jahren schon entdeckt. Der DFB fängt jetzt damit an, freut mich sehr. Aber da ist es im Grunde so, dass wir herausgefunden haben, in diesem Nachwuchsförderzentrum, wo wir auch bundesweite Studien machen mit Leistungssportlerinnen von vielen anderen Vereinen, auch Hoffenheim, Nürnberg, Fürth, Bayer Leverkusen und so weiter, die wir da mit drin haben, da haben wir eben festgestellt, dass die Identifikation mit meiner Förderumwelt, mit meiner Vereinsumwelt, dort, wo ich zum Leistungssport gehe, dass die auch die Performance, die Leistung und die Zielorientierung der Spielerin verbessert. Wenn ich jetzt wieder zurückgehe zur Mitarbeiterinnenbindung, würde ich das so übersetzen und sagen, wenn ich mich eben dort wohlfühle im Sinne von die Anforderungen und das, was ich kann, passen gut zusammen und ich werde gesehen in meinem Potenzial und ich werde gefördert in dem, was ich an Potenzial habe, dass dann entsprechend auch die Performance wirklich deutlich steigt.
Mhm. Also insbesondere, du sprichst jetzt auch über eine Gruppe von jungen Menschen, die Mädels, die in der Regel den Sprung dahingehend nicht schaffen, dass sie von ihrer Fußballkarriere am Ende leben können. Das heißt, die sind ja oftmals dann in der Ausbildung oder auch im Studium und haben dann aber oftmals das Problem, das habe ich auch schon an dem einen oder anderen Beispiel kennengelernt, dass sie eine tolle sportliche Karriere durchlaufen, auch eine super Ausbildung eigentlich machen. Also vielleicht schaffen sie dann keine 1 mit Stern, ja, aber schaffen halt dann eine 2 zusätzlich zu ihrem Sport, den sie haben, mit dem ganzen Training und den ganzen, dem Druck, den man da noch irgendwie standhalten muss. Aber man kommt dann an einen Punkt, wo die Karriere beendet ist und man eben kein Cristiano Ronaldo oder Messi-Gehalt hatte, sondern eben jetzt wirklich arbeiten möchte auch und seine Sachen einbringen will. Aber das Problem hat, dass die Berufserfahrung einfach fehlt. Und ja, ich sag mal, in den letzten Jahren immer noch bei den Arbeitgebern dann auch zum Teil vielleicht auch manchmal berechtigt, dann der Vorwand aber kommt, ihr habt aber ja gar keine Berufserfahrung. Aber wie will er die auch kriegen? Ja, er war ja im Grunde Berufssportler und hat dazu noch seine Ausbildung gemacht. Ich habe erlebt, dass gerade diese Leute, wenn man es schafft, die schaffen mit einer relativ kurzen Anlaufzeit in den Betrieb reinzukriegen, unheimlich wertvoll sein können für Betriebe. Es gibt ja gute, richtig Beispiele, wo man sieht, so Leistungssportler, die jetzt dann auch in der Wirtschaft Fuß fassen. Aber da könnten auch aus meiner Sicht Unternehmen noch stärker vielleicht einen Blick drauf nehmen, weil ich glaube, gerade die jungen Leute, ich weiß nicht, ob das im HR-Bereich so ist, dass man da einen Blick drauf hätte. Ich hätte das, wenn ich jetzt da sitzen würde. Junge Leistungssportlerinnen, Leistungssportler, die vielleicht dann schon ein bisschen älter sind, die reinkommen, können unheimlich wertvoll sein für die Betriebe, weil die diese ganzen Skills mitbringen, die sie in ihrem Sportkontext erlebt haben. Habt ihr da auch mal Forschung gemacht oder was erlebst du da in der Praxis, gerade wenn deine Spielerinnen, Spieler vielleicht auch an einen Punkt drankommen, wo sie dann eben aus der Karriere raus müssen, vielleicht verletzungsbedingt oder dann eben, weil sie einfach fertig sind mit der Karriere und dann den Übertritt, sag ich mal, da noch ein bisschen strugglen. Wie erlebst du das und was würdest du dir da vielleicht auch wünschen? Weil ich glaube, da gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten.
Also ich habe ja gerade das Glück, dass ich eine U17-Mädelsmannschaft trainieren darf, U17-Junioren. Und ich habe das beim letzten Mal beim Netzwerktreffen der HRler, wo wir das auch vorstellen durften, unser Projekt, das wir da haben am Heuchelhof mit dem Würzburger Kickers Mädchen und Frauen und eben dem Nachwuchsförderzentrum. Da habe ich dann auch direkt gesagt, von diesen Mädels aus der U17 würde ich sofort vom Fleck weg alle einstellen, ohne irgendwelche Bewerbungsunterlagen, ohne dass ich mir die genauer angucke. weil diese Spielerinnen schon in sehr, sehr jungen Jahren, die sind 13, 14, 15 Jahre alt, gelernt haben, ihre Zeit zu strukturieren, Ziele zu verfolgen, Ziele umzusetzen und immer wieder den Abgleich zwischen dem, was habe ich mir vorgenommen und dem, wo bin ich gerade. Und wenn wir das mal übertragen, diese Fähigkeit, strukturiert zu sein, Soll-Ist-Abgleiche zu machen, zu fokussiert zu sein, ich wüsste nicht, was ich als Unternehmen mehr brauchen könnte als diese Skills.
Ja.
Das Fachliche, Inhaltliche, das brauche ich natürlich auch. Aber wenn jemand über 10, 15 Jahre hinweg immer und immer wieder daran arbeitet, Fußballerin werden zu wollen und Skills erwirbt, die ja wirklich auf einem sehr, sehr hohen Level sind, die hat dann auch die Motivation mit dem Unternehmen, dass das versteht, in diesem Unternehmen die Skills zu erwerben, die Kompetenzen, die es eben auch für dieses Berufsfeld braucht. Wie du sagst, du schmeißt die rein, ich bin mir ziemlich sicher, die sind mit ihrer Lernkurve ganz vorne mit dran. Und das ist, glaube ich, auch etwas, um nochmal abzurunden, was auch noch eine weitere Fundgrube ist, die man sehr viel stärker heben kann. Dass eben Unternehmen auch schauen, wo bin ich denn eigentlich in einem Leistungssport unterwegs, bei dem die Sportlerinnen und Sportler niemals davon leben werden. Die werden aber wahnsinnig dankbar sein, wenn es ein Unternehmen gibt, das begreift, da ist ein Talent, das kann ich fördern, indem ich beispielsweise ein bestimmtes Zeitkontingent zur Verfügung stelle, aber gleichzeitig auch im Unternehmen als Arbeitskraft habe. Diese Dualität wird sich auf jeden Fall auszahlen.
Also ich glaube, wie du es richtig sagst, das betrifft nämlich ganz viele Bereiche. Das kann Volleyball sein, das kann Tischtennis sein. Das geht aus meiner Sicht bis hin zum Gaming-Bereich. Wenn man sich nämlich den mal genauer anguckt, kann man natürlich da auch kontrovers drüber diskutieren. Aber auch die bringen da Skills mit, die nämlich in die Richtung gehen, insbesondere wenn das leistungsmäßig gemacht wird, die wir hier gerade beschrieben haben, und bewegen sich in einem digitalen Kontext. Also ein Thema, das ich wirklich auch sehr, sehr spannend finde. Weil vielleicht vom Sport nochmal so ein bisschen weg, wobei es nicht komplett weg ist. Ich durfte jetzt auch kürzlich mit dabei sein, als wir das Dito gegründet haben. Ich möchte es gerne auch nutzen, die Gelegenheit, dass wir im Podcast das mal kurz anteasern, weil aus meiner Sicht da wirklich eine tolle Chance da ist, spannende Projekte aus der Wissenschaft in die Praxis zu bekommen. Und vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, was ist Dito und was wollen wir da anpacken die nächsten Jahre?
Ja, du bist ja schönerweise mit an Bord und auch eine wichtige Schnittstelle, weil wir genau dieses Thema Universität, Bildung und freie Wirtschaft da viel enger zusammenbringen wollen. Also DITO steht ja für das Deutsche Institut für Talent- und Organisationsentwicklung. Und wir haben diese beiden Begriffe Talent und Organisation dann auch wirklich bewusst gewählt, weil wir glauben, dass es da noch erhebliche Goldschätze zu heben gibt. Das Zusammenbringen von dem, was Menschen an Talenten mitbringen und dem, was Organisationen, eben auch Unternehmen, benötigen. Und wie man da, ich sage jetzt mal, diese Missverständnisse auch auflöst, die da wechselseitig vielleicht auch bestehen über die Anforderungen. Das eben auf der einen Seite, wir hatten es ja schon, die Idee ist, ich mache den Job eigentlich nur, um mir ein schönes Leben zu finanzieren, aber das schöne Leben ist mir wichtiger. Das ist wahrscheinlich von Wirtschaftsseite genauso ein Missverständnis, wie es umgekehrt das Missverständnis gibt, dass jede Organisation, jedes Unternehmen starr strukturiert ist und nur Hierarchien kennt und man da irgendwie eingezwängt wird in eine Office-Box oder so. Und das DITO, das Deutsche Institut für Talent- und Organisationsentwicklung, kann, glaube ich, eine sehr schöne Schnittstelle sein, dass man beide Seiten zusammenbringt und dann eben auch lernt, wie kann man Talente im sportlichen Bereich, wie kann man Talente in bestimmten ökonomischen Kontexten mit denjenigen Organisationen so zusammenbringen, dass man sich gegenseitig befruchtet. Das ist so die Kernidee dabei.
Und dann vor allem, glaube ich, das große Asset ist, diese empirischen Erkenntnisse, die Erkenntnisse aus der Wissenschaft, die reinzubringen, abzugleichen und zu spiegeln mit der Wirtschaft, mit den Anforderungen. Und da können sich dann Unternehmen, Organisationen auch mit einbringen, mit Impulsen, die man sich so mit reinholt, bis hin zu größeren Projekten, die man dann gegebenenfalls mit guten Bildungsforscherinnen, Forschern oder interdisziplinär dann auch macht. Ja. Also ich glaube, das ist das Ziel dann der ganzen Mission.
Ja, auf jeden Fall. Da freuen wir uns auch. Da sind wir auch offen für diejenigen, die da auch mit an Bord gehen, egal ob sie jetzt aus der Wirtschaft oder aus dem Bildungsbereich kommen oder andere Organisationen. Weil wie du schon sagst, da kann man einfach wechselseitig viel Expertise zusammenbringen. Und gleichzeitig haben wir auch die Möglichkeit, in einem Feld uns zu bewegen, zu dem es noch relativ wenig gibt, wo wir auch wirklich viele neue Dinge entdecken können. Wir hatten gerade das Thema Sportlerin schon. Ich würde jetzt mal ganz selbstbewusst behaupten, so wirklich viele Leute haben da in Deutschland oder generell europaweit noch nicht hingeguckt, dass Leistungssportlerinnen wirklich auch ein Asset für Unternehmen sind. Selbst wenn die mir vielleicht pro Woche 10, 15, 20 Stunden wegen des Leistungssports erstmal nicht zur Verfügung stehen, dieses Missverständnis aufzulösen und zu sagen, aber was bringen sie in der Zeit, wo sie im Unternehmen sind, wie viel Gas sie dann da geben. Das sind so Themen, da glaube ich, da werden wir mit dem DITO noch ganz viel Freude haben, gemeinsam mit Bildung und Unternehmen dann auch entsprechende Projekte gemeinsam zu initiieren und dann aber auch eben die Wirtschaftlichkeit entsprechend in den Blick zu nehmen, wo kann Bildung besser werden.
Ja, also ich glaube auch, die Themen sind da wirklich ganz vielfältig und breit gefächert. Das geht ja wirklich von Themen auch in der Lehre, in der Schule. Technologie spielt eine Rolle, Sport spielt eine Rolle, aber auch Mitarbeiterbindung, Fachkräftesicherungsthemen in Organisationen. Also ich kann nur sagen, ich freue mich sehr, dass ich mich mit einbringen darf. Ich werde mich auch stark dafür einsetzen, dass wir das noch transparenter abbilden können, was da getan wird. Und ich freue mich da auch auf die nächsten Projekte. Also von daher bin ich ziemlich happy, dabei sein zu dürfen.
Ja, schön, dass du dabei bist, und wir werden echt noch eine Menge Spaß haben, da bin ich mir sicher.
Heinz, ich glaube, wir haben ganz viele Sachen schon jetzt besprochen. Wir sind über viele Themen gesprungen, wo man wirklich sagen könnte, wie ich es eingangs ja schon sagte, könnte man einen eigenen Podcast machen zu den einzelnen Teilthemen. Mir hat es auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, dass du dabei warst, und ich glaube, in der nächsten Zeit, gerade mit den gemeinsamen Projekten, schreit es fast nach einer Fortsetzung. Ich sage erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dabei warst.
Ja, danke schön. Ich habe mir gerne die Zeit genommen, weil es war auch mein erster Podcast. Also von daher freue ich mich, dass ich hier die Gelegenheit hatte. Dankeschön für die Themen auch, die du angerissen hast, weil das sind schon auch Kernthemen, die wir immer wieder haben werden. Und ich denke, das eine oder andere kann man dann schon noch mal vertiefen. Ja.
Genau. Und vielleicht noch dazu, wir werden es auch noch verlinken. Ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall mal auch einen Blick bei euch auf die Website, mal reinzugucken, mit welchen Themen ihr euch beschäftigt. Denn ich glaube, man darf nicht den Eindruck haben, na, da beschäftigt sich jetzt jemand hier im Elfenbeinturm mit Bildungsthemen. Ja. Also ich glaube, für viele Unternehmen oder HR-Abteilungen, du bist ja schon sehr nah auch am HR-Netzwerk in Würzburg zum Beispiel dran, sind genau die Themen hochinteressant, die ihr macht. Und ich glaube, es lohnt sich mal einen Blick. Wir werden da mal einen Link drauf setzen auf eure Seite, auf die Projekte. Und dann würde ich mich freuen, wenn da auch noch mehr Austausch stattfindet. Ich kann nur sagen, es lohnt sich.
Sehr schön, herzlichen Dank.
Dank dir. Hey, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann bin ich happy, wenn ihr den Podcast auch abonniert auf Spotify, iTunes, überall, wo man den Podcast hören kann. Schaut auch durchaus mal bei TikTok vorbei oder Instagram vorbei. Ich versuche auch gerade mit Kurzvideos den Podcast zu bewerben, und natürlich empfehlt den Podcast weiter an Freunde, Verwandte, Kollegen und alle, die sich für die Themen interessieren. Danke, bis zum nächsten Mal.